Ja, wir haben letztes Mal schon versucht, dem Hume auf die Schliche zu kommen, von David Hume. Und zwar im Ausgang von seinem Traktat über die menschliche Natur, wo er noch sehr weitgespannte Vorstellungen hat, wo er wirklich versuchen will, angeblich alle Reflexion auf Ursachen wegzulassen und sich nur auf die Wirkungen einzulassen. Und wir haben gesehen, diese Wirkungen sind eben die Bewusstseinsinhalte überhaupt. Also bei denen möchte er ansetzen, ohne überhaupt dahinter hinauszufragen. Und sogar mit dem Hinweis darauf, dass die Bewusstseinsinhalte zwar aufeinander folgen, der Geist also so quasi ein Theater ist, wo Bewusstseinsinhalte auftreten, dass aber der Schauplatz selber gar nicht vorhanden ist. Also nur die Inhalte als solche sollen da sein. Oder eben das Ich ist ein Bündel von verschiedenen Bewusstseinsinhalten, ein Bündel oder ein Zusammen von solchen Bewusstseinsinhalten. Ich habe Sie schon darauf hingewiesen, dass die Dimensionen drüber hinaus, also die Identität des Ich oder des Geistes selbst, und auch die substanzielle, gegenständliche Außenwelt im Treatise, also in diesem Traktat über die menschliche Natur, Fiktionen der Einbildungskraft sind. Und als solche zieht Hume sie immer wieder ganz selbstverständlich heran. Obwohl er im Grunde genommen nicht drum herum kommt, dass mehr dahinter steckt. Nicht? Und dieses Mehr zeigt sich dann schon langsam in seiner kürzeren Abhandlung über diesen theoretischen Teil, woraus ich Ihnen eben auch die Lektüre aufgegeben habe, also in dieser Untersuchung über den menschlichen Verstand. Dort versucht er dann sogar darüber hinaus noch auf die Ursachen selber zu reflektieren, aber wir werden sehen, dass das langsame Schritte sind bis dorthin. Also zuerst einmal dieser methodische Vorbehalt, dass eigentlich alles in die Inhalte allein hineingesteckt werden soll und dass man über sie nicht hinausgehen soll und trotzdem jetzt eben Reflexion auf das menschliche Wissen, das menschliche Erkennen, wo klarerweise schon ein reflektierendes Bewusstsein vorausgesetzt ist. Also die Einheit des Bewusstseins ist schon vorausgesetzt, die Hume nicht nur im Bewusstsein selber, sondern auch an den Inhalten ableugnet. Die Inhalte sind auch völlig veränderlich und haben keine Einheit und keine Beständigkeit. Und daher von dieser Position aus wendet er sich dann auch gegen Descartes. Und ich habe Sie kurz darauf hingewiesen, dass er Descartes vor einem gewissen Missverständnis vorwirft, wir müssten an unseren Denkfähigkeiten selber vollkommen zweifeln. Und wenn man das macht, dann kommt man natürlich nicht einmal mehr in dieses Prinzip hinein, von dem her dann der Umschwung kommen sollte. Also er legt Descartes so aus, dass er nicht nur an den Meinungen zweifelt, sondern auch an unserer eigenen Denkfähigkeit, an allen Denktätigkeiten. Da gibt es überhaupt keine Verlässlichkeit mehr dieses Denkens. Wenn wir das aber tun, dann können wir auch nicht konsequent in ein Prinzip einsteigen, von dem her dann der Umschwung erfolgen sollte. Und er meint eben, wir kommen gar nicht hinein in dieses Prinzip. Wenn wir aber hineinkämen, dann könnten wir nicht mehr heraus, weil wir auf alle sinnvolle Tätigkeit des Denkens verzichtet haben. Da wird dem Denken total misstrauen. Wir können dann auch nicht feststellen, was das Prinzip ist und können keinen Schritt hinaus machen. So gesehen ist der ganze kartesische Zweifel völlig unsinnig für Hume. Dass er ihn dabei missversteht, haben wir schon eingesehen, weil Descartes natürlich nicht aufs Denken selber verzichtet. Das Denken selber bleibt in Kraft. Es bleibt sogar ein gewisser Überblick über die formalen Wahrheiten in Kraft, von denen er dann noch auf Gott schließen kann und seine Fundierung vollenden kann oder zumindest versucht es zu vollenden. Also dieser Zweifel an der Denkfähigkeit selbst wird von Hume übertrieben. Aber seine Gegenposition ist natürlich, dass die Wahrheit in den Eindrücken selber liegt. In den unmittelbaren Sinneseindrücken, in den Wahrnehmungen. Und alle Vorstellungen, die überhaupt sinnvoll sind, die müssen rückführbar sein auf solche Eindrücke. Also anschaulich gegeben sein, sinnlich fundiert sein. In gewissem Sinn gibt es auch sogar hier eine gewisse Verwandtschaft mit Descartes, der ja bei Klare et Distincte, also vor allem bei dem Klare, auch darauf hinweist, es soll so deutlich und offenkundig sein wie eine starke Wahrnehmung. Ja? Und das nimmt Hume sozusagen wörtlich und bezieht sich gleich direkt auf die Wahrnehmungen als Wahrheitskriterium, mit dem er dann eben gegen die schlechte Metaphysik ins Feld ziehen will. Und obwohl er eben von Wahrnehmungen spricht und von Eindrücken spricht, nicht, vor allem bei Eindrücken ist es sehr deutlich, lehnt er es ab, dass diese Eindrücke von etwas anderem hervorgerufen worden sind. Nicht? Also dass es noch Substanzen, körperliche Substanzen außerhalb von uns gibt, die uns dann beeinflussen oder affizieren, wie Kant auch später sagen wird. Nicht? Also weil wir diese Dinge ja nicht erkennen können, die da draußen sind, drum meint er, hätte dieses Affektionsmodell von Locke, der eben körperliche Substanzen dafür verantwortlich macht, dass wir Bewusstseinsinhalt haben, ja, diese Substanzen außerhalb von uns hätten keine wirkliche Bedeutung, weil sie in der Erfahrung nicht auftreten können. Nicht? Die sind immer schon draußen, vorausgesetzt. Und das sei eben dann nur eine Verführung durch die Schulgelehrten, der Locke hier auf den Leim geht, nicht, wenn er solche Gedanken bringt. Während Hume selber hier am Anfang des oder am Ende des zweiten Abschnitts, oder am Anfang dieses Buches, noch darauf hinweist, dass für ihn auch die Eindrücke und die unmittelbaren Affekte alle angeboren sind. Nicht? Weil für ihn nichts gibt, was draußen ist, wovon wir es hätten erwerben können. Aber ich habe Sie schon darauf aufmerksam gemacht, dass Hume allein schon mit der Unterscheidung von Eindrücken und Vorstellungen, oder Impressions und Ideas, über seinen eigenen empiristischen Ansatz, über seine eigene Reduktion auf Inhalte des Bewusstseins hinausgehen muss. Also die Vorstellungen, haben wir gesehen, sind Abbilder von den Eindrücken. Die Eindrücke sind das Ursprüngliche, die Vorstellungen sind das, was wir im Gedächtnis dann davon behalten und was unsere Einbildungskraft dann damit noch weiterhin treibt. Aber indem wir eben diese Unterschiede überhaupt feststellen, ne, und sagen, das eine sind Eindrücke, dann gibt es Erinnerungen an diese Eindrücke, dann gibt es eine Einbildungskraft, die mit diesen Erinnerungen umgeht und sie irgendwie neu probiert, neu kombiniert. Wenn wir das machen, dann geschieht das alles schon in einem Bewusstsein, das den Überblick behält über diese Inhalte, nicht? Das sowohl die Inhalte voneinander unterscheidet, als auch ihre Kontinuität in der Bearbeitung weiterhin aufrechterhält. Es muss also ein Bewusstsein geben, das schon vorausgesetzt ist, das den Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Bewusstseinsinhalten weiß und zugleich auch die Unterschiede weiß. Und dass jeweils diese Inhalte als die seinen erfasst. Denn sonst würde ja alles auseinanderfallen. Wenn wir für jeden Bewusstseinsinhalt ein eigenes Bewusstsein hätten, dann gäbe es keinen Zusammenhang der Bewusstseinsinhalte. Und dann könnten wir auch nicht verschiedene Arten von Bewusstseinsinhalten zusammenstellen. Eben sagen wir Eindrücke und Vorstellungen. Das setzt schon voraus, dass man sie bündeln können, dass man sie vereinen können. Und wenn diese beiden jetzt wieder ein getrenntes Bewusstsein hätten, dann könnte man den Übergang vom einen zum anderen nicht nachvollziehen. Da könnten wir uns auch nicht erinnern. Das soll ja der Übergang sein, dass man sich erinnert an die früheren Eindrücke. Wenn da verschiedene getrennte Bewusstseine am Werk wären, nicht, dann wäre eine Erinnerung gar nicht möglich. Also allein schon auch die Feststellung, dass Bewusstseinsinhalte einander folgen, setzt voraus, dass es etwas gibt, was diese Folge nachvollziehen kann. Ein übergeordnetes Bewusstsein. Und ebenso das Gebot, eben Vorstellungen auf Eindrücke zurückzuführen. Das ist der Weg dann nur umgekehrt, dass man von der Vorstellung wieder zurückgeht zu dem unmittelbar Gegebenen. Also alles das setzt schon voraus ein übergeordnetes Bewusstsein, das Hume aber auf der anderen Seite leugnet. Und dieses Bewusstsein weiß sich eben selbst an den Beziehungen der Bewusstseinsinhalte, die es selber herstellt. Dass diese Bewusstseinsinhalte nicht einzeln auftreten, sondern im Kontext miteinander stehen. Und daher kann es sich aus diesen Beziehungen der Bewusstseinsinhalte auch immer auf sich selbst zurückziehen, ne? Zurückreflektieren, kann die eigene Metaebene ins Auge fassen. die eigene durchgängige Identität im Wechsel der verschiedenen Bewusstseinsinhalte. Wenn ein bestimmter Inhalt da ist, dann ist er immer schon abgegrenzt gegen andere Inhalte, ne, und an ihnen bestimmt, hat seine Grenze da, wo gleich wieder ein anderer Inhalt kommt, und das Bewusstsein selber kann also nie einen einzelnen Inhalt für sich bestimmen, sondern muss ihn immer schon zusammen mit anderen bestimmen, im Kontext mit anderen. Ne. Es kann also überhaupt nie nur einen einzelnen Inhalt haben. Und daher muss es eben die Inhalte ununterbrochen auch miteinander vermitteln. Das Bewusstsein ist eine Tätigkeit. Die Tätigkeit des Beziehens der Inhalte aufeinander. Und dann verschiedene Reflexionen, die Stufen der Inhalte herstellen können, bis hinauf zum Bewusstsein selbst. Und dieser Prozess des Bewusstseins, diese Tätigkeit, ist natürlich auch zeitlicher Art. Das Bewusstsein kann nicht auf einmal alles vollbringen, sondern es muss es hintereinander vollbringen. Die Tätigkeit läuft in der Zeit ab, ein zeitlicher Prozess, in dem das gegenwärtige Erlebte natürlich bezogen ist auf das Vergangene. Wir können das Vergangene nicht vergessen, wenn wir das gegenwärtige Bewusstsein haben, sonst wäre der ganze Prozess wieder abgebrochen. Also Beziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit und aus dieser Beziehung heraus natürlich auch eine Tendenz auf die Zukunft hin, eine Erwartung von Zukunft. Der ganze Umfang der Zeitdimensionen ist mit eingeschlossen. Und das heißt mit anderen Worten auch, dass die einzelnen Eindrücke immer nur zugleich mit Vorstellungen im Bewusstsein auftreten können. Also es gibt gar nicht isolierte Eindrücke, die nachher erst zu Erinnerungen werden, sondern Erinnerungen sind immer zugleich schon mit dabei. Wir haben immer schon den Bezug auf Vergangenes, wenn wir bewusste Eindrücke haben. Und wenn beides zusammen vorhanden sein muss, dann ist natürlich die Frage, wie unterscheidet es sich noch? Lässt sich diese Unterscheidung überhaupt aufrechterhalten? Und wir haben gesehen, dass Jung hier zwar ein Instrument heranzieht, ein Kriterium heranzieht, das aber nicht wirklich greift. Nämlich die Lebhaftigkeit und Stärke der Eindrücke, die größer ist als bei den Vorstellungen oder bei den Erinnerungen. Und da haben wir gesehen, dass das sehr wenig tragfähig ist, weil nämlich natürlich Eindrücke und Vorstellungen beide eine Skala von lebhafter und weniger lebhaft haben. Ne? Also stärker und schwächer sein können. Sodass wir also nie genau wissen, wo die jetzt eigentlich ineinander greifen. Ne? Und wenn dann Eindrücke sehr schwach sind, ob sie dann schon zu Vorstellungen werden, oder wenn Vorstellungen sehr intensiv sind, ob sie dann schon zu Eindrücken werden. Ne? Und wenn Eindrücke ganz schwach sind und man sich dann gar nicht mehr erinnern kann, weil durch die Erinnerung werden sie noch schwächer. Also solche Probleme würden da auftreten. Zugleich auch das Traumargument von Descartes wäre damit überhaupt nicht beseitigt oder überwunden. Weil im Traum haben wir auch sehr lebhafte Eindrücke und trotzdem sind es keine wirklichen Eindrücke. Also woran dann können wir diesen Unterschied festmachen? Wenn nicht daran, dass das eine lebhafter ist als das andere, sondern es muss irgendein anderer qualitativer Unterschied sein, zumal beides ja immer schon zusammen vorhanden ist. Und beides ist auch Bewusstseinsinhalt. Also das ist auch nicht etwas, was die beiden voneinander unterscheiden könnte. Wir haben dann gesehen, wenn wir die wirklich unterscheiden wollen, dann müssen wir auf die Ursachen zurückgehen. Die Vorstellungen sind nach Hume selbst eben nur bearbeitete Eindrücke im Bewusstsein. Die stammen also aus dem Bewusstsein. Wenn das so ist, dann müssen die Eindrücke eben von anderswo herkommen. Dann sind sie eben nicht unmittelbar durchs Bewusstsein selber geschaffen, sondern sie verweisen von sich aus auf etwas anderes. Sie müssen von außen kommen. Und damit gerät Jung im Grunde genommen schon wieder in das Affektionsschema von Locke hinein. Ja? Dass er ja implizit schon mit dem Terminus Eindruck und Bewusstseinsinhalt voraussetzt. Nicht? Dass da etwas gegeben wurde, ohne dass er es selber wirklich wahrhaben will. Also wenn er diesen Unterschied aufrechterhalten will und damit sein Wahrheitskriterium aufrechterhalten will, dann muss er über dieses Wahrheitskriterium hinaus nach einer Ursache fragen oder diese Ursache mit einbeziehen, die selber nicht mehr auf Eindrücke zurückführbar ist. Ja? Die er gerade deswegen vermeiden wollte, weil sie nicht auf Eindrücke zurückführbar ist. Ja? Also um seines Wahrheitskriteriums willen muss er es übersteigen. Muss er etwas annehmen, was dem Wahrheitskriterium nicht mehr erreichbar ist, was nicht mehr drunter fällt. Aber er versucht eben zuerst einmal, ohne solche Voraussetzungen auszukommen und eben diese beiden Arten von Bewusstseinsinhalten zu bestimmen und den Zusammenhang der einzelnen Bewusstseinsinhalte dann auch zu erklären. Wobei der Terminus einzeln hier, wie ich gesagt habe, nicht bloß einen einzelnen Sinneseindruck wie warm oder kalt oder laut oder leise meint, sondern durchaus auch ganze Komplexe von solchen Eindrücken, eben ganze Gegenstände. Ja, also ein Gemälde, ein Mensch, eine Landschaft und so weiter. Ja, also ganze Gegenstände sind gemeint und das sind zugleich eben einzelne Vorstellungen für ihn. Ja, also diese Vorstellungen sollen in sich so substanziell sein, dass wir nicht mehr darüber hinaus fragen müssen, was denn eigentlich ihre Voraussetzungen sind. Ja. Obwohl natürlich die gültigen Vorstellungen selber schon auf Eindrücke verweisen und wie wir gesehen haben, die Eindrücke letztlich auf etwas, was vorausgesetzt ist, was gegeben ist, ja? Woher es gegeben ist, eine äußere Natur. Das will aber Jung speziell ausklammern, darauf will er nicht zurückgreifen, zuerst jedenfalls. Ja? Also auf der einen Seite werden Eindrücke und Vorstellungen irgendwie ununterscheidbar verschwimmen ineinander und in zweiter Hinsicht wird dann auch der Unterschied zwischen Vorstellungen und Gegenständen nicht mehr ganz klar. Ja? Also die Vorstellungen sind selber schon Gegenstände und die Gegenstände sind Vorstellungen. Also diese einzelnen komplexen Inhalte, die oszillieren zwischen dem, dass sie im Bewusstsein sind und dem, dass sie eigentlich von draußen kommen. Ja? Diese beiden Seiten sind hier nicht mehr klar zu unterscheiden. Also Jung will das zwar ausblenden, überhaupt diese Begründungsebene ausblenden, aber wir haben schon gesehen, dass er prinzipiell drei Arten von Begründung mit einbezieht, gleich von Anfang an. Die eine davon gibt er selber zu und das ist die Ableitung der Vorstellung aus den Eindrücken, ja, also der Vorstellungen aus den Eindrücken. Diese Ableitung ist ein Begründungsverhältnis, das für ihn am Anfang steht. Dass er von Anfang an offen zugibt. Aber im Geheimen setzt er noch andere Voraussetzungen voraus, ne, wie wir gesehen haben. Einerseits das Bewusstsein als solches, die Einheit des Bewusstseins, in der Eindrücke und Vorstellungen überhaupt aufeinander bezogen werden. Und andererseits, wie wir jetzt gesehen haben, auch noch darüber hinaus eine äußere Natur, von der her die Eindrücke gegeben sind. Ne? Oder eben auch die Gegenstände gegeben sind. Weil die Eindrücke ja sofort in Vorstellungen umgewandelt werden, die Vorstellungen wieder Gegenstände sind zugleich, das verschwindet alles voneinander. Aber alle diese Komponenten sind bei Jung eigentlich in den Bewusstseinsinhalten schon mitgedacht und mit drinnen. Man müsste sie oder muss sie dann schon langsam erst herausfiltern. Wir haben gesehen, die Folge der Einheit des reflektierenden Bewusstseins, das Jung im Prinzip voraussetzt, aber nicht explizit macht. Die Folge, dass es überhaupt so ein Bewusstsein gibt, ist, dass sich die Bewusstseinsinhalte aufeinander beziehen. Ja? Im Bewusstsein werden sie aufeinander bezogen. Und die Folge der Herkunft der Eindrücke von der äußeren Natur, ja, müsste dann etwas sein, was den Gegenständen selbst einen Zusammenhang und eine Ordnung gibt. Eine Art Zusammengehörigkeit, weil sie aus irgendeiner gemeinsamen Quelle kommen. Und dann, wenn wir das beides mit einbeziehen, dann kann man sagen, dass diese Abhängigkeit der Vorstellungen von den Eindrücken meint, hier ist die Gesetzmäßigkeit unseres Denkens, unseres Bewusstseins, als Erkenntnisfähigkeit der Ordnung der Gegenstände angesprochen. Ja, also unser Denken müsste dann nachvollziehen können, was von den Eindrücken her in einer gewissen realen Ordnung uns gegeben ist. Ja, dieser Zusammenhang wird auch noch hergestellt oder wird hier angesprochen. Ja, ergibt sich daraus, dass wir solche Voraussetzungen machen und dann zwischen diesen Voraussetzungen wieder Beziehungen herstellen. Und wirklich unterscheidet Hume auch ganz dezidiert zwischen zwei Erkenntnisarten, die ansonsten eigentlich gar nicht so plausibel wären. Ganz plötzlich tauchen die auf, am Anfang des vierten Abschnittes, im ersten Absatz gleich, nämlich einerseits Erkenntnis der Beziehungen von Vorstellungen und andererseits Erkenntnis der Tatsachen. Die Beziehungen von Vorstellungen sind rein formaler Art, mathematisch-logisch. Und hier meint Hume, könnten wir auch eine vollkommene Gewissheit haben, eine Evidenz dieser Einsicht, sowohl unmittelbar als auch vermittelt in Gedankenschritten. Das wäre also rein formale Erkenntnis, wobei er nicht darauf hinweist, wie das überhaupt möglich sein soll, welcher Grund dahinter steht. Also er weist auch hier nicht auf die Einheit des Bewusstseins hin, in dem alle diese Beziehungen hergestellt werden. Und das andere ist dann eben Erkenntnis der Tatsachen. Und wenn das wirklich eine andere Art von Erkenntnis ist, dann kann die nicht bloß nach den Gesetzmäßigkeiten unseres formalen Denkens erfolgen. Weil ja hinterrücks die Tatsachen von der äußeren Natur her auftreten in unserem Bewusstsein, über die Eindrücke. Also diese zwei Arten von Erkenntnis weisen schon darauf hin, dass es Voraussetzungen gibt, in beiden Richtungen. Und das wird dann vor allem klar in der Erkenntnis der Tatsachen. Weil bei den Tatsachen ist es ja so, dass einerseits die Natur etwas dazu tun muss und andererseits unser Erkenntnisvermögen etwas dazu tun muss. Diese beiden Seiten müssen hier zusammenkommen, damit wir eine Erkenntnis von Tatsachen haben. Während bei der bloßen formalen Wahrheit, meint Hume selber, kommt es nicht darauf an, was draußen in der Welt vor sich geht, sondern es ist eine reine Tätigkeit des Denkens. Unabhängig von den äußeren Dingen. Also die Tatsachen folgen nicht unseren formalen Gesetzmäßigkeiten des Denkens. Man kann sich immer das Gegenteil einer Tatsache genauso denken, ohne dass es ein logischer Widerspruch ist. Und trotzdem folgen diese Tatsachen aber nicht einfach chaotisch aufeinander und bloß zufällig. Trotzdem hat die Erkenntnis von den Tatsachen eine Ordnung und einen Zusammenhang. Und Hume sagt eben, sie sind durch ein allgemeines Prinzip verbunden. Also das, was wir von den Gegenständen erfassen, das, was uns als Tatsache im Bewusstsein auftritt, als Vorstellung zugleich und als Gegenstand, das folgt einer gewissen Ordnung in seiner Verbindung. Und er weist darauf hin, dass eben über die Sprachgrenzen und Kulturgrenzen hinweg eine Entsprechung besteht, wie Menschen komplexe Vorstellungen zusammenstellen. Und daher meint er, ist das ein allgemeines Prinzip der ganzen Menschheit, das hier am Werk ist. Dass eben die Assoziation der Vorstellungen herstellt oder die Verknüpfung der Vorstellungen. Damit sie nicht in dieser Einzelheit stecken bleiben. Assoziation weist aber darauf hin, das ist mehr so eine empirische Angelegenheit, eine psychologische Angelegenheit. Wir gehen von einem zum anderen, an den bestimmten Bewusstseinsinhalten, an den konkreten Inhalten. Und Hume versucht aber auch hier zuerst einmal, diesen Zusammenhang den Inhalten selber zuzuschieben. Sie bringen einander methodisch und regelmäßig hervor. Sie führen sich gegenseitig ein. Also die Inhalte selber sollen den Zusammenhang leisten, nicht ein vorausgesetztes Bewusstsein, das wird wieder ausgeklammert. Und die Prinzipien, die er hier anführt, habe ich letztes Mal noch genannt, Ähnlichkeit ist das erste, Berührung in Zeit oder Raum ist das zweite und Ursache und Wirkung ist das dritte Prinzip. Die drei bekannten Assoziationsfaktoren der Jung. Und genau genommen sind es aber nicht bloße Assoziationsfaktoren in uns, sondern es sind natürlich schon Regelmäßigkeiten zugleich der Gegenstände selbst. Also einerseits Regelmäßigkeiten in unserem Bewusstsein und andererseits Regelmäßigkeiten aber an den Dingen selber. Beides kommt hier zusammen. Es geht um Erkenntnis der Tatsachen. Und das wird sich erst immer deutlicher herausstellen dann auch im Lauf dieses Textes. Ja, bis so weit sind wir letztes Mal gekommen. Und jetzt versuchen wir mal, hier weiterzugehen, wohin Jung noch getrieben wird. Von seinen eigenen Voraussetzungen her, die er aber nicht offenlegen will. Von den beiden ersten Assoziationsfaktoren gibt Jung ziemlich plausible Beispiele. Also Ähnlichkeit. Ne? Wieso denken wir mit Hilfe dieses Prinzips von einer Vorstellung zur anderen weiter? Nicht? Ganz klar, weil eben das Abbild uns wegen seiner Ähnlichkeit auf das Urbild führt. Ne? Also wenn wir ein Bild von einer Person sehen, dann fällt uns natürlich diese Person ein. Ne? Das Abbild führt weiter zum Urbild, wegen der Übereinstimmung der Inhalte, wegen der Ähnlichkeit, die hier auftritt. Oder das andere Beispiel, das er bringt, eben von der Nähe in Raum und Zeit. Wenn ein Zimmer eines Hauses genannt oder besprochen wird in einem Gespräch, dann wird man leicht zum angrenzenden Zimmer, zu den anderen Räumen des Hauses weitergeführt durch Assoziation. Aber er analysiert zuerst einmal überhaupt nicht die Möglichkeit dieses Übergangs. Er stellt nur faktisch fest und gibt Beispiele. Aber warum das überhaupt stattfindet und stattfinden kann, das sagt er zuerst einmal nicht. Es ist aber klar, dass wir es hier nicht bloß mit zwei getrennten Vorstellungen zu tun haben, sondern dass es immer auch irgendetwas Drittes geben muss, das die Verbindung herstellt zwischen diesen Vorstellungen. Wenn die bloß getrennt wären, dann hätte es in unserem Bewusstsein auch nichts zu tun miteinander. Also, wir müssen etwas finden, was gemeinsam ist. Und da zeigt sich schon von Anfang an, wenn wir etwas als ähnlich bezeichnen, dann kann das nicht bloß eine einzelne Vorstellung sein. Ja? Ähnlichkeit weist natürlich auf etwas anderes hin. Es müssen zwei Vorstellungen sein, die trotzdem in einer gewissen Weise einander entsprechen. Es muss eine wirkliche Verwandtschaft zwischen diesen beiden Vorstellungen geben. Ja? Oder Vorstellung zugleich wieder heißt Gegenstand. Ja? Das sind ja Vorstellungen, die rückführbar sind auf Eindrücke. Also stehen immer auch die Gegenstände dahinter. Es muss irgendeine Gemeinsamkeit der Gegenstände selber geben, damit wir dann sagen können, im Vergleich dieser Vorstellungen, ne, zuerst ich sehe etwas und dann kommt ein anderer Gedanke, der geht aber zurück auf den eigentlichen Gegenstand, auf das Urbild. Ne. Diesen Vergleich muss ich auch dazu machen. Aber wenn das Abbild dem Urbild überhaupt nicht gleicht, also wenn in den Gegenständen wirklich keine Verwandtschaft da ist, dann nützt mir der Vergleich auch nichts. Ne. Dann ist diese Assoziation, so wie sie Jung eben hier an der Ähnlichkeit aufhängen will, ist nicht möglich. Und ähnlich ist es auch bei Raum und Zeit. Ne? Wenn etwas räumlich-zeitlich auseinander liegt, ne? Das kann jetzt weiter weg sein, das kann ganz nah zusammenhängen, ne? Dann muss natürlich auch das, was hier vorhanden ist, bereits in Raum und Zeit aufeinander bezogen sein. Ne? Also Raum und Zeit selber sind das Gemeinsame, in dem die beiden Vorstellungen auftreten. Und in Raum und Zeit sind sie aufeinander bezogen. Nun sind aber die Ähnlichkeit selber und auch Raum und Zeit als solche keine sinnlich anschaulichen Inhalte. Die Ähnlichkeit ist ja gerade die Relation. Ich kann nicht an einem einzigen Inhalt festmachen, dass er ähnlich ist. So, ich muss ihn vergleichen mit einem anderen. Die Ähnlichkeit selbst ist nicht der Inhalt. So, die Ähnlichkeit ist eine Relation zwischen Inhalten. Und kann daher als solche auch nicht wahrgenommen werden, sondern ich kann nur die beiden Vorstellungen miteinander vergleichen. Ich muss selbst den Vergleich machen und kann dann auch feststellen, dass hier eine Gleichheit vorliegt. Aber es ist immer eine Beziehung zwischen zwei Vorstellungen. Also es ist immer ein Drittes mit dabei. Nicht bloß die zwei Seiten allein. Und genauso ist natürlich bei Raum und Zeit. Raum und Zeit sind inhaltlich nicht erfassbar. Ne? Erfassbar ist immer nur etwas in Raum und Zeit. Aber Raum und Zeit selbst können wir nicht sinnlich anschauen. Also solche Voraussetzungen der Einzelvorstellungen, die sind nicht mehr selber auf Eindrücke zurückführbar. Ne? Also die widersprechen schon dem Wahrheitskriterium von Jung selbst. seine eigenen Assoziationsfaktoren, ne, das haben wir mal nur die ersten zwei, widersprechen schon dem, was er prinzipiell am Anfang ganz dezidiert sagt. Ne. Es gibt nur dann sinnvolle Vorstellungen, wenn sie auf Eindrücke rückführbar sind. Ne. Und genau diese beiden Assoziationsfaktoren sind nicht rückführbar auf Eindrücke. Also es muss ein Wissen geben, das hier vergleicht, ne, und es muss an den Gegenständen selber einen Anhaltspunkt haben. Ne. Kann man nicht nur durch bloßes Vergleichen dann diese beiden Assoziationen hervorbringen. Obwohl natürlich die Grenze hier nicht so eng ist, weil prinzipiell müssen alle Vorstellungen in meinem Bewusstsein auftreten und da kann ich prinzipiell von jeder zu jeder anderen kommen. Ja? Und da sieht man auch schon wieder, wie sehr Hume sich an die empirischen Inhalte hält. Ja? Bestimmte Inhalte müssen halt dann schon eine gewisse Verwandtschaft und Ähnlichkeit haben, damit wir von der einen zur anderen gehen. Ja? Aber prinzipiell im Bewusstsein gibt es hier keine Schranken. Ja? Kommt darauf an, eher, was ich will, ob ich von dem einen zum anderen gehen will. Gewisse Interessen können genauso dahinter stehen, um aus ganz entfernten Bewusstseinsinhalten eine Beziehung zu machen. Also es müssen bestimmte Merkmale aber schon da sein, und an denen kann das Bewusstsein selber dann auch den Zusammenhang herstellen und muss sich eben von dieser Gemeinsamkeit leiten lassen, um seine eigene Allgemeinheit in der Weise zu konkretisieren. Diese Ähnlichkeit oder eben auch Raum und Zeit sind etwas, wo das Bewusstsein sich selber hineinlegt in die Dinge, als das Dritte, konkretisiert sich. Die Ähnlichkeit ist nicht eins von denen, sondern es ist das, was das Bewusstsein in seiner Relation von diesen verschiedenen Bewusstseinsinhalten daraus macht, wenn ihm die Gegenstände entgegenkommen. Wenn es wirklich gemeinsame Merkmale gibt. Also an dieser Verwandtschaft der Tatsachen, sei es Ähnlichkeit oder Räumlich-Zeitlichkeit, konkretisiert sich das Bewusstsein selber, das Dritte, das die Metaebene inne hat, und kann sich daher von dort her auch selber reflektieren. Als diese Beziehung, als dieses nicht mehr auf Eindrücke rückführbare Dritte. Also die ersten beiden Assoziationsfaktoren weisen schon in beide Voraussetzungen hinein, die wir vorher festgestellt haben, auf der Seite des Subjekts und des Objekts. Auf der Seite des Subjekts ist eben die Einheit des Bewusstseins, die vorausgesetzt ist, auf der Seite der Objekte ist es die Einheit der Natur, der äußeren Natur, die eben bestimmte Gemeinsamkeiten in den Gegenständen hervorgebracht hat. Ja? Auf das weisen beide schon hinaus. Und damit unterlaufen sie genau die Anstrengung von Hume, möglichst nicht auf Voraussetzungen zu reflektieren. Ja? Oder möglichst die Ursachen beiseite zu lassen, nur bei den Wirkungen zu bleiben. Und sie bringen genau das zum Vorschein, was aber hinterrücks doch voraussetzt. Ja? Also so könnte man das schon in den ersten beiden Assoziationsfaktoren finden. Ganz deutlich und für Hume selber thematisch wird es dann aber beim dritten Assoziationsfaktor. Ja? Nämlich bei Ursache-Wirkung. Das ist ein ganz spezieller, auf den Hume sehr viel Anstrengung verwendet und den auch ziemlich lang ausführt. Ja? Und das ist auch in den Teilen, die ich Ihnen zum Lesen vorgegeben habe, mit drinnen im vierten und fünften Abschnitt. Da geht es um diese Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Also das, was hier vorausgesetzt ist und was er ausklammern wollte, das kommt hier zum Vorschein. Bei der Ähnlichkeit war es noch so, also ich könnte auch prinzipiell sagen, Ähnlichkeit und Raum und Zeit, eventuell zweite Qualitäten, erste Qualitäten. Nicht? An den Gegenständen. Also das einerseits die Qualitäten der Gegenstände und auf der anderen Seite die Quantitäten in Raum, Zeit, Zahl, Gestalt und so weiter. Ne? Möglicherweise ist das der Hintergrund für die Einteilung in diese beiden Assoziationsfaktoren. Ne? Was aber Hume nicht dezidiert sagt, das wäre aber eine naheliegende Erklärung. Also bei diesen beiden ist es jedenfalls so, dass wir immer noch um sie zu überprüfen, dass sie wirklich sind, ne, dass wirklich eine Ähnlichkeit vorliegt oder dass wirklich zwei Dinge räumlich, zeitlich aneinanderstoßen. Zur Überprüfung dessen können wir in die Beobachtung gehen. Ne? Wir können einfach beobachten, ob etwas so dem anderen ähnlich ist oder ob etwas räumlich, zeitlich aneinander grenzt. Ne? Das ist eine Sache der Beobachtung. In der Beobachtung, im Vergleich von verschiedenen Inhalten, können wir diese Relation feststellen. Aber beim dritten Assoziationsfaktor, bei der Kausalität, entzieht sich dieses Begründungsverhältnis überhaupt der Wahrnehmung. Es lässt sich überhaupt nicht mehr wahrnehmen, dass etwas auf das andere folgt, weil das erste vorhergegangen ist. Also eine Verursachung von etwas. Ich lasse da meistens irgendetwas fallen, also als Beispiel, ne, ich würde wieder keinen Tonträger heranziehen, das wäre vielleicht zu gefährlich. Also wenn ich jetzt dieses Tafeltuch nehme und ich öffne die Finger, dann fällt es hinunter. Nicht? Und Sie sehen auch, dass ich zuerst die Finger öffne, dann fällt es hinunter, aber Sie sehen nicht, dass es hinunterfällt, weil ich die Finger öffne. Das können Sie nicht sehen. Das könnte auch ein Zufall sein, ne, dass diese Folge gerade auftritt. Sie müssen es hineininterpretieren. Ne? Es entzieht sich der Wahrnehmung. Es ist nicht offenkundig. Es geht um ein Begründungsverhältnis, das hier ausgesprochen ist. Ne? Grund steht immer auf einer Metaebene. Ist selber nicht anschaulich. Wir können es zwar in einen Gegenstand hineinlegen, ne? Also eben in eine Ursache, aber dann müssen wir wieder sagen, damit die Ursache überhaupt diese Wirkung hervorbringen kann, muss sie etwas haben, was nicht bloß Gegenstand ist, nämlich eine Kraft. Und die wirkt dann auf etwas anderes. Ne? Und die kann man wieder nicht beobachten, die Kraft. Keine Art von Kraft kann man beobachten. Ne? Es sind immer nur Auswirkungen dieser Kraft. Und wir interpretieren es dann eben als eine Kraft, die darin steckt. Also diese Beziehung von Ursache und Wirkung entzieht sich der Wahrnehmung. Wir können es nicht sinnlich festhalten. Aber deswegen, weil es jetzt nicht wahrnehmbar ist, weil sie nicht sinnlich ist, ist sie trotzdem auch nicht bloß logisch gedacht. Das ist die andere Seite, die Hume auch ganz dezidiert ausklammert und womit er eine sehr effektive Kritik am rationalistischen Kausalitätsbegriff auch vorträgt. Denn die Rationalisten, eben Descartes bis auf zu Wolf und zum frühen Kant auch noch, ne, die haben eben die Kausalität als logisches Verhältnis angesehen. Ne, als eine Art logische Folge aus einem Begriff. Ne. Und jetzt zeigt Jung, dass die Kausalität eben auch nicht logisch ist. Ne. Und zwar deswegen, weil eben hier nicht eins im anderen schon drinnen steckt, wie eine logische Folge in den Voraussetzungen enthalten sein muss, damit man sie herausanalysieren kann, sondern dass Ursache und Wirkung was prinzipiell Verschiedenes sein müssen. Eins ist das andere. Also ganz anders sind sie. Sie müssen geradezu verschieden sein, damit man sagen kann, das eine ist die Ursache, das andere ist die Wirkung. Aber eben deswegen kann man es weder ihnen ansehen, was da drin steckt, um das andere hervorzubringen, noch kann man es logisch ableiten. Ja? Also es ist weder sinnlich zu fassen, noch ist es rein logisch formal zu fassen. Durch bloßes Denken. Ja? Und dieser dritte Assoziationsfaktor führt eben deshalb für Jung selbst über Sinne und Gedächtnis hinaus. Das ist immer noch etwas über die Tatsachen, was nicht bloß logisch erfolgen kann, aber es ist auch nicht etwas, was sinnlich erfasst werden kann und wo wir uns dann nachher erinnern können dran. Ja? Sondern wir gehen von etwas aus und schließen dann auf etwas anderes, was nicht mehr sinnlich vorliegt. Woran wir uns deshalb auch nicht erinnern können. Ja? Also wir schließen zum Beispiel aus einer vorliegenden Ursache, im Gegenstand, schließen wir auf eine Wirkung, die in Zukunft kommen wird, die wir aber natürlich noch nicht wahrnehmen können, ja? Und an die wir uns daher auch nicht erinnern können. Oder wir schließen von einer Wirkung, die vorliegt, auf eine Ursache, die wir aber nicht wahrgenommen haben. Ja? Jung bringt da das Beispiel, wenn wir auf einer einsamen Insel was finden, irgendein ein künstliches Gerät finden, ich weiß nicht was, am Radio sagt er nicht, aber ich weiß jetzt nicht genau, was er sagt, dann schließen wir, dass da schon Menschen gewesen sind, klarerweise, die das dann dort hinterlassen haben. Ne? Obwohl wir diese Menschen nicht gesehen haben und uns auch nicht erinnern können an sie. Ne? Wir schließen über die Sinne und das Gedächtnis hinaus. Der Assoziationsfaktor Kausalität bringt das zustande. Ne? Genau dazu ist er da. Dass wir nicht bloß in unserer Sinnlichkeit und unserem Gedächtnis verhaftet bleiben. Die Frage ist halt nur, woher der Schluss, dieser Schluss seine Verbindlichkeit bekommt. Ne? Warum schließt der überhaupt? Ne? Warum kann man von der Ursache auf die Wirkung oder von der Wirkung zurück auf die Ursache schließen? Ohne dass wir es gesehen haben. Und es würde uns ja auch nichts nützen, wenn wir es nur sehen. Ne? Weil wir ja die Kausalität als solche nicht wahrnehmen können. Ne? Es ist ein unvollkommener Schluss, logisch gesehen. Ne? Der ist nicht wirklich zwingend, sondern nur ein induktiver Schluss. Wir schließen eben von der bisherigen Beobachtung, von der bisherigen Erfahrung einer Regelmäßigkeit, schließen wir dann, dass das wieder so sein wird. Ja? Allerdings nur, wenn wir schon einen Kausalzusammenhang hineingelegt haben. Ja? Dann schließen wir drauf. Oder wir schließen eben aus der bisherigen Erfahrung auf etwas, was noch früher gewesen ist, ja? Was wir nicht erfahren haben. Ohne dass wir jetzt vom Denken her einen sicheren Anhaltspunkt hätten, warum wir das tun können. Weil es ja nicht um eine Gesetzmäßigkeit des bloßen Denkens geht, sondern um eine Gesetzmäßigkeit der Dinge, der Tatsachen. Da sieht man schon wieder, dass Jung eben etwas anderes voraussetzen muss, wenn er überhaupt diesen Unterschied machen kann, wenn er überhaupt dieses Problem so zuspitzen kann. Und hier greift Jung nun endlich ganz dezidiert auf etwas zurück, was man nicht wahrnehmen kann. Ja, und ganz explizit. Ja, er gesteht ein, er muss auf den dahinterstehenden Naturzusammenhang zurückgreifen, obwohl uns der empirisch nicht zugänglich ist. Zitat: Weil die besonderen Kräfte, durch welche alle Naturvorgänge sich vollziehen, niemals den Sinnen erscheinen. Ja, das ist auf Seite 54, ich weiß es nicht genau, in welchem. Ob es im vierten oder im fünften Teil ist. Es ist jedenfalls aus den Teilen, die ich Ihnen zur Lektüre aufgegeben habe. Also, wir schließen von, durch Ursache und Wirkung von gleichartigen oberflächlichen Eigenschaften der Gegenstände auf gleichartige, wie es Jung nennt, geheime Kräfte. Ja? Also jetzt kommt das raus, was er vorher verborgen hatte, nämlich dass man was dahinter geben muss. Was man nicht wirklich auf Eindrücke zurückführen kann. Ja? Die geheimen Kräfte, die sich sinnlich nicht beobachten lassen. Und wir nehmen halt an, dass die geheimen Kräfte dieselben bleiben. Bei demselben Gegenstand, ne, dass das Brot uns auch das nächste Mal ernähren wird, wenn es uns einmal ernährt hat, ne, das sind so Beispiele von Jung, dass also dieselben geheimen Kräfte drinnen stecken. Aber die Kräfte als solche sind nicht in der Erfahrung zu finden, ja, nämlich nicht einmal in der Anschauung zu erfassen. Trotzdem ist damit natürlich der Schluss nicht aufgeklärt, warum er zustande kommt. Ja, das ist nur mal eine Feststellung, der Jung bezieht zumindest hier eine andere Ebene mit ein, eine Metaebene, die eigentlich seinem Wahrheitskriterium widerspricht. Ja, also nicht rückführbar ist auf Eindrücke, jedenfalls im ersten Ansatz. Und es ist insofern noch fast noch rätselhafter, weil dieser Schluss so selbstverständlich ist. Wir verwenden ihn nämlich ununterbrochen im täglichen Leben, indem wir bestimmte Mittel für bestimmte Zwecke einsetzen. Die Mittel sind Ursachen, mit denen wir dann bestimmte Wirkungen hervorbringen, die wir beabsichtigen. Also das Verhältnis von Mittel und Zweck ist eines von Ursache und Wirkung, nur ganz gezielt von uns gesteuert. Also das brauchen wir ununterbrochen in der Praxis, von dem können wir gar nicht absehen, das ist zur Erhaltung unserer Art notwendig, sagt Jung selber. Das ist also immer schon da und wird dauernd verwendet. Und trotzdem ist es, wenn wir es genau überlegen, sehr rätselhaft, warum das überhaupt funktioniert. Und nun schreitet Jung zur Erklärung. Also jetzt müssen wir bedenken, wir haben jetzt schon etwas thematisiert, was nicht mehr auf Eindrücke rückführbar ist. Wir sind schon auf einer Ebene über der Sinnlichkeit und natürlich das rein formale Denken haben wir auch weggelassen. Also wir haben schon auf eine Begründung zurückgegriffen, Begründungsverhältnis. Und jetzt soll man für dieses Begründungsverhältnis auch noch einen Grund suchen. Jung gerät da schon in Bahnen hinein, die er selber eigentlich ursprünglich gar nicht einschlagen wollte. Also, er versucht jetzt, diesen Schluss zu erklären, wie er zustande kommt. Und er greift dabei zurück auf die innere Natur des Menschen. Nämlich diese innere Natur, die dafür verantwortlich ist, dass wir solche Assoziationen überhaupt in uns hervorbringen. Und die innere Natur des Menschen, die er hier heranzieht, ist für ihn die Gewohnheit. Ja? Die Gewohnheit an bestimmte Zusammenhänge, die wir beobachten. Das ist der Grund dafür, dass wir einen solchen Schluss ziehen. Diese Gewohnheit und damit das Wissen von der Kausalität oder von dieser Beziehung Ursache-Wirkung entsteht zwar nicht aus der einzelnen Beobachtung, aus einem Einzelereignis, etwas folgt auf das andere, also nicht bloß in dieser zeitlichen Aufeinanderfolge, wenn wir es einmal wahrnehmen, sondern wir brauchen dafür viele Beobachtungen der gleichen Art. Es muss oft auftreten. Dann sind wir schon daran gewöhnt. Dann sind wir der Ansicht, dass hier eine Notwendigkeit besteht. Wenn das eine da ist, dann folgt notwendig das andere auch. Also durch die Gewohnheit stellt sich ein solcher Begriff der Kausalität ein. Sie sehen auch, dass damit eigentlich schon die beiden anderen Assoziationsfaktoren mit eingeschlossen sind. Es müssen ähnliche, gleichartige Fälle sein, wir müssen also die einzelnen Ereignisse vergleichen können miteinander. Und natürlich, wenn es ein Kausalzusammenhang ist unter Gegenständen, dann muss immer auch Raum und Zeit hineinspielen. Das sind Ereignisse in Raum und Zeit, die sich hier vollziehen. Also, diese Gewohnheit ist die Grundlage dafür, dass der Schluss, der Kausalschluss überhaupt gezogen wird. Die Gewohnheit bringt uns zu einer inneren Überzeugung, meint Jung, von einem Zusammenhang, der äußerlich in den Tatsachen vorliegt. Also beide Seiten müssen zusammenspielen. Und zugleich eben auch von einer tiefen Dimension dieser Tatsache. Nicht nur das, was wir oberflächlich beobachten, sondern die geheimen Kräfte, die dahinter stehen. Also durch die innere Assoziation erhalten wir die Überzeugung davon, dass es auch äußerlich so abläuft. Dass es auch wirklich so kommen wird in Zukunft. Dass die Natur selber so vorgeht. Also, wir sind überzeugt von etwas, was gar nicht da, was gar nicht auf Eindrücke zurückführbar ist, sondern was außerhalb unseres Bewusstseins vorhanden sein müsste. Ein Grund außerhalb unseres Bewusstseins. Und das meint Jung, dieser Glaube ist ein bestimmtes Gefühl, der sich hier einstellt. Also es stellt sich durch die Gewohnheit und durch diesen Kausalschluss ein Glaube daran ein, dass die Gegenstände wirklich so ablaufen. Bitte? Naja, Axiom, es ist, Jung versucht es ihm zu erklären. Also er meint, es stellt sich dann ein, das Wissen von etwas, was über unser Wissen hinausgeht, nämlich von den Tatsachen, und was trotzdem in den Tatsachen eine Ordnung findet, die aber nicht bloß sinnlich gegeben ist, sondern noch hinter dem sinnlich Erfassbaren begründet ist. Die Gewohnheit ist in unserer Natur begründet, und die Entsprechung in den Gegenständen ist in der äußeren Natur begründet. So wie wir es vorher bei den beiden anderen Assoziationsfaktoren auch gesehen haben, nur war es da für Jung selber noch irgendwie nivellierbar. Während er jetzt bei dieser Verbindung auch ganz explizit auf etwas hin tendiert, was über die Sinnlichkeit hinausreicht. Was man nicht mehr auf Eindrücke zurückführen kann. Also das ist ein spezielles Gefühl in uns und das gibt uns die Überzeugung vom Wirklichkeitsbezug dieses Schlusses. Ja? Wir schließen von der Ursache auf die Wirkung oder wir schließen von einer Wirkung auf Ursachen, die vorausgegangen sind. Ja? Und der Glaube oder Belief, der gibt uns eben die Überzeugung, dass das real ist. Dass das nicht bloß in uns so beliebig hergestellt wird, sondern dass das in den Gegenständen selbst verankert ist. Und daher meint er eben auch, einen solchen Glauben, ein solches Gefühl kann die Einbildungskraft nie hervorbringen. Ja? Auch wenn sie noch so wüst herumschweift und alles Mögliche sich ausdenken kann, ne? Und vergleichsweise völlig frei ist und ungebunden, ne? Genau das kann sie sich nicht vorstellen. Beziehungsweise sie kann es zwar vorstellen, aber dann bringt sie den Glauben nicht hervor. Ja? Dazu ist wieder notwendig die Beziehung auf die Gegenstände selber. Also einerseits die Gewohnheit, die schon oft etwas beobachtet hat, und dann im Einzelfall, dass wir eben von einem Geschehen ausgehen. Also nicht bloß, dass wir uns was ausdenken und dann schließen wir daraus irgendwelche Ursachen und Wirkungen, sondern wir haben das Verhältnis Ursache und Wirkung durch Gewohnheit schon aufgenommen und im Einzelfall braucht man wieder einen anschaulichen Anstoß dazu. Das muss wirklich ein empirischer Anlass da sein, an dem wir anknüpfen können, von dem wir dann rückschließen oder vorschließen können. Und hinter diesem Glauben, dass der jetzt wirklich da ist, das ist die Überzeugung davon, dass unsere Assoziation, die sich eigentlich nur in uns abspielt, den Gegenständen gerecht wird. Ja? Hinter diesem Glauben muss jetzt selbst wieder eine Ursache stecken. Ja? Und das ist für Jung die Natur selbst, die solche Gefühle, einen solchen Glauben, eine solche Empfindung auch, einen solchen Eindruck, könnte man sagen, in uns hervorruft. Ja? Die Natur selbst und insgesamt. Also, wir haben jetzt eigentlich schon drei Voraussetzungen, nämlich einerseits die innere assoziative Natur unseres Bewusstseins, ne, wir selbst, diese Ordnung in uns, die die Vorstellungen aneinander knüpft, und zweitens haben wir dann die äußere Natur, die uns bestimmte Tatsachen liefert, und drittens haben wir dann noch die Übereinstimmung dieser beiden. Ne. Also alle drei Ebenen, alle drei Arten von Voraussetzungen müssen hier einbezogen werden. Und natürlich sind die alle drei selber nicht auf Eindrücke zurückzuführen. Die Ordnung in uns ist selber keine einzelne Tatsache, die wir inhaltlich vorfinden können, sondern es ist die Voraussetzung dafür, dass sich die Assoziationen in uns in der Weise abspielen. Das ist die Ordnung einer Verbindung von Vorstellungen. Und die äußere Natur, haben wir schon gesehen, die ist natürlich versteckt hinter dem, was sinnlich gegeben ist. Und Jung selber gibt dann auch zu, dass er sich mit solchen Begründungen eigentlich schon weit über seine eigene Kompetenz hinaus bewegt. Ja? Er spricht dann am Ende des ersten Teiles des fünften Abschnitts, ja, also fünften Abschnitt habe ich Ihnen gegeben, und der vierte und fünfte sind jeweils in 1 und 2 aufgeteilt, in zwei Teile. Und am Ende des ersten Teiles des fünften Abschnitts spricht er davon, dass das eine Sache der Spekulation ist. Ja? Und dass wir hier zu keiner endgültigen Gewissheit kommen können. Ja? Aber trotzdem treibt er die Begründung so weit voraus, weil ihm eben der Ansatz selber, den er verwendet, ne, mit dieser Unterscheidung von Eindrücken und Vorstellungen, über sich hinaustreibt. Ja? Weil da eigentlich schon drinnen steckt dieses andere. Ja? Und darum kommt es dann schön langsam und eigentlich sehr konsequent auch heraus. Ja? Und die Konsequenz, die er zieht, ist dann wirklich ein hochmetaphysischer Terminus. Er sagt nämlich, es müsste eine Art prästabilierter Harmonie bestehen zwischen dem Lauf der äußeren Natur und dem Gang unserer Vorstellungsverknüpfung. Ja? Das ist am Ende des fünften Abschnitts, des zweiten Teils. Eine prästabilierte Harmonie, ja, das ist ein Terminus, der von Leibniz geprägt ist. Ich habe Leibniz weggelassen, und dieser Vorbereitung auf Kant, weil wir sonst überhaupt nie zu Kant kämen, während ich so hoffe, noch vielleicht heute den ersten Anfang von Kant machen zu können, ja, eventuell vielleicht erst nächstes Mal. Aber jedenfalls prästabilierte Harmonie, das wird bei Leibniz begründet in Gott. Ja. Das ist die Art, wie die einzelnen individuellen Seienden, also die Monaden, überhaupt aufeinander bezogen sind. Nämlich nicht direkt von einer zur anderen, sondern durch Gott vermittelt, durch Gott vorweg abgestimmt, sodass die Tätigkeit jeder Einzelnen der Tätigkeit allen anderen entspricht und umgekehrt. Ja. Die entsprechen sich immer gegenseitig. Also wenn irgendetwas geschieht, wenn Sie jemanden die Hand schütteln, dann ist das nicht so, dass Sie wirklich einen Einfluss auf die andere Person haben, sondern Sie stellen sich so vor und gleichzeitig stellt sich auch die andere Person so vor. Das sind alles nur Vorstellungen in der Monade nach Leibniz. Und so mit allen Ereignissen. Und damit eben dieses Bewusstsein als solches jetzt nicht aufgespalten wird und von außen beeinflusst wird, muss Gott diese verschiedenen Arten von Bewusstsein, die Monaden, aufeinander abgestimmt haben. Ne? Sodass jede Vorstellung in der einen der Vorstellung der anderen entspricht. Ne? Also sowas hochkompliziertes, metaphysisches ist die prästabilierte Harmonie. Ne? Und genau diesen Terminus zieht Jung hier heran. Ne? Allerdings vereinfacht, eben in Bezug auf was hier in Übereinstimmung steht, eben die äußere Natur und unsere innere Natur. Und beides zusammen ist dann die Natur selbst. Die Natur umgreift beide Ebenen und in ihr spielt sich diese Übereinstimmung ab. Und sie ist der Grund für diese Übereinstimmung. Und nur so kann man erklären, dass unsere Vorstellungsverbindungen einen Glauben hervorbringen, der sich dann auch wirklich auf die Gegenstände anwenden lässt. Dass wir also mit dieser Art von Schluss auch praktisch tätig werden können. Dass es einfach funktioniert. Das ist nicht bloß ein Geschehen in uns, sondern die Gegenstände richten sich anscheinend nach unseren Vorstellungen. Aber nur deshalb, weil eben eine Natur dahinter steht, in der beides aufeinander abgestimmt ist. Also Sie sehen, Jung ist seinem eigenen Vorsatz nicht ganz gerecht geworden, nämlich die Ursachen alle wegzulassen. Ganz im Gegenteil, er versteigt sich hier auf verschiedenste Ebenen. Und er spricht selber im, was ist das, der fünfte Teil, fünfter Abschnitt, erster Teil, glaube ich, von der Suche nach der Ursache dieser Ursache. Ja? Also gerade er, wo er von Anfang an sagt, die Ursachen lassen wir lieber draußen, nicht? Gibt es dann zu, dass er hier in solche Tiefen vordringen möchte. Wobei sowohl der Assoziationsfaktor selber schon über Erfahrung hinausgeht, dann die Gewohnheit noch etwas in unserer Natur verankertes ist, ja, in der inneren Ordnung des Subjekts und dann auch noch die äußere Natur als Ursache vorausgesetzt wird und letztlich die Verbindung dieser beiden Seiten. Ja. Also Sie sehen, ein ganzes Gebäude von Begründungen wird hier angesetzt. Und diese Begründungen sind jetzt schon ganz weit von der Erfahrung entfernt. Und sie sind rein gedankliche Begründungen. Sie sind nicht mehr unmittelbar empirisch belegbar. Insofern korrigiert Jung sich selber. Seinen Anspruch, ursprünglich alles nur den unmittelbaren Bewusstseinsinhalten zuzuschieben, kann er auf diese Weise nicht einhalten. Sie ist auch ohnehin unhaltbar, diese Reduktion auf die bloßen Bewusstseinsinhalte und das Bewusstsein selber zu streichen dabei. Aber andererseits versucht er gerade damit jetzt noch einmal seine eigene Position also einzuhalten, weil er nämlich mit diesem Glauben, den wir gesehen haben, der aus der Gewohnheit folgt, einen Eindruck konstruiert, ein Gefühl, eine bestimmte unmittelbare Vorstellung in uns, die jetzt seinem erfahrungsentferntesten Begriff, nämlich dieser prästabilierten Harmonie, der Natur insgesamt, entsprechen soll. Also es ist diese Natur selbst, die uns da unmittelbar eine Vorstellung von der Übereinstimmung zwischen innen und außen, zwischen Subjekten und Objekten eingibt. Die Natur selber, die beides in sich umfasst. Die innere Natur der Menschen umfasst, ne, und die äußere Natur der Gegenstände umfasst. Und diese Natur ist dafür verantwortlich, dass wir glauben, das stimme überein, ne, durch die Gewohnheit, Beziehung immer wieder auf die Gegenstände. Und der Glaube selber ist jetzt eigentlich der Eindruck von dieser obersten Vermittlung. Ne? Der Eindruck, den diese oberste Vermittlung in uns hervorruft. Ja? So konstruiert er sich das. Und insofern ein Versuch jetzt, auch diesen ganz überempirischen Begriff einer prästabilierten Harmonie der Natur, der inneren und äußeren Natur, noch auf sein Wahrheitskriterium zurückzuführen. Ne? Nämlich auf einen Eindruck. Aber damit meint er eben, könnte man das Ganze delegieren, so quasi an die Natur selber. Und zwar macht er dann den Schritt so, dass er sagt, das ist eigentlich überhaupt keine Sache einer komplexen Denkarbeit, einer komplizierten Vernunftüberlegung, sondern diesen Schluss, Ursache, Wirkung, den können sogar die kleinen Kinder schon vollziehen. Und die Tiere sogar. Ja? Also denen schreibt das schon zu. Weil es ja eine Sache der Natur ist. Und die Natur ruft das unmittelbar in uns hervor. Und als Beispiel bringt er dann sowas wie, wenn ein Kind in eine Flamme greift und sich verbrennt daran, dann wird es nicht wieder reingreifen. Ja? Und so ähnlich auch bei Tieren. Ja? Also sie wissen, wenn sie hineingreifen, dann wird die und die Wirkung daraus entstehen und daher vermeiden sie es. Ja? Das ist ganz unmittelbar ein Schluss. Und da können wir nicht sagen, die denken so kompliziert und kommen dann durch Gedanken auf diese Überlegungen, ne, und zu diesem Ergebnis. Also insofern ist das Naturgeschehen selbst ganz unabhängig von unserer Reflexivität. Ne? Meint Jung, zu diesem Ergebnis kommt er dann. Aber natürlich, wenn man das jetzt ein bisschen kritisch ansieht, dann ist das ein Kurzschluss. Nämlich, weil ja überhaupt die skeptische Frage nach der Verbindlichkeit eines solchen Schlusses, ja, von Ursache Wirkung, und auch dann die Beantwortung, die Jung dafür hat, ja, dieser komplizierte Gedankengang, wie das begründet ist, weil das alles ja sich in einem reflexiven Bewusstsein abspielt. Das ist ja nicht Sache der Kinder und der Tiere, dass die sowas überlegen. Also bei denen ist ja überhaupt das Problem noch gar nicht aufgebrochen. Daher kann es auch keine Lösung für sie geben. Das ist noch vor der Problematik. Man kann also dieses Problem, das für eine reflexive Vernunft auftritt, jetzt nicht in einen vorreflexiven Zustand abschieben. Ja? Sondern wenn dann Reflexion einmal aufgebrochen ist, dann wird ein solcher Zusammenhang eben problematisch. Ja, dann können wir uns überlegen, wieso funktioniert das, wieso schließt diese Verbindung zwischen Ursache und Wirkung, ja, was ist da die Verbindlichkeit daran. Und wenn wir dann das Ganze konstruieren auf ein Gefühl hin, wie es Jung macht, auf einen Glauben hin, dann ist dieser Glaube jetzt auch wieder nur ein Konstrukt des Denkens. Und wir können diesem Glauben gegenüber genauso wieder skeptisch sein, ja? Weil wir reflexiv sind. Also es ist keine wirkliche Erklärung, sondern es lässt von der theoretischen Seite her die Problematik völlig offen. Ja? Es wird zwar dieser Eindruck, dieses Gefühl, dieses unmittelbare Gefühl abgeleitet, ja, auf komplizierte Art, aber in Wirklichkeit lässt sich es gar nicht ableiten, weil durch die Ableitung der ganze Gedankengang mitgenommen wird und wenn wir das Gefühl nur denken, dann können wir es wieder bezweifeln. Ja, wie es Jung ja selber macht, er sagt, das ist Spekulation und ganz sicher können wir da nicht sein. Ja? Und auf der anderen Seite übersiedeln wir hinein in die bloße Natur. Ja? Kleine Kinder, Tiere. Ja? Die haben das Problem überhaupt nicht. Also die Lösung für das Problem, das sich reflexiv stellt, ist damit nicht gewonnen. Weil das, was als Ergebnis rauskommt, selber wieder der Skepsis unterworfen ist. Ja? Das ist keine wirklich verbindliche Lösung, sondern Jung konstruiert sich eben nur einen Eindruck für das, was er jetzt weit über die Erfahrung hinaus gedanklich einbringen musste. Ja? Resümee könnte man sagen, dass eine ganze Reihe von Begriffen und Annahmen in der Darstellung bei Hume über die menschliche Erkenntnis sich dem Wahrheitskriterium von Hume vollkommen entziehen. Ja? Eine ganze Reihe, allein schon die Ähnlichkeit. Ja? Und überhaupt alle Relationen zwischen den Vorstellungen im Grunde genommen. Ja? Sowohl was die Formalen betrifft, ne, das erklärt er ja auch überhaupt nicht, warum hier eine Evidenz zwischen, also in der Verbindung von Vorstellungen auftreten kann. Da müsste er nämlich auch das Bewusstsein selber reflektieren. Ne. Das stellt einfach nur als Faktum hin. Und dann natürlich auch die anderen Vorstellungen, die Assoziationsfaktoren, ne, sind alle nicht auf Eindrücke rückführt. Ne. Und ganz abgesehen von die geheimen Kräfte, ne, da gibt er selber dann zu, und dann noch abgesehen davon drüber hinaus die Begründungen, also die verschiedenen Seiten der Natur und die Verbindung dieser beiden Seiten. Ja? Also Subjekt, Objekt und die Übereinstimmung dieser beiden Seiten. Also das alles ist nicht rückführbar auf Eindrücke, sondern es sind rein begriffliche Inhalte. Und die Frage ist jetzt, ob das jetzt nicht doch wieder angeborene Ideen sind. Ja? Wenn wir es ja nicht aus der Sinnlichkeit haben können, wir haben es im Bewusstsein trotzdem. Ja? Das ist angeblich von Jung her auch konsequent und letztlich führt es ja ganz konsequent dorthin, wenn wir überhaupt den Unterschied machen zwischen Eindrücken und Vorstellungen. Ja? Also sind das Gedanken, die in unserem Bewusstsein schon verankert sind, anscheinend. Ja? Man könnte sagen, eingeborene Ideen in einem denkenden Ich, so wie wir es bei Descartes gefunden haben. Ja? So sind wir also von Hume aus und durch Hume hindurch wieder auf Descartes zurückverwiesen. Die Frage ist, ob wir dessen Position jetzt wieder heranziehen müssen, ob wir uns auf Descartes verlassen können. Ja? Und Descartes haben wir eigentlich nur dargestellt und noch nicht so richtig kritisiert. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage, ist es eigentlich möglich, dass die Verbindung, den Glauben sozusagen, zwischen Ursache und Wirkung zu eliminieren? Oder einfach?
Na, eigentlich von Hume her nicht. Ne? Also Hume würde sagen, das ist so grundlegend für unsere Praxis, für die Erhaltung unseres Lebens und prinzipiell in der Natur, wie man sagt, bei Tieren auch schon verankert, dass das nicht wegzukriegen ist. Ne? Es sei denn um den Preis, dass man zugrunde geht. Also Sie können es probieren. Ne? Wir werden es nicht lange überleben. Ne? Ganz explizit weist er darauf hin, da spricht er sogar von teleologischen Grundlagen, ne? Weil die Natur eben so gut ist zu uns, dass sie uns dieses Prinzip gibt und wir dadurch überleben können.
Aber ja? Gegenüber Menschen könnte man noch in einer anderen Erwartung setzen, dass der Mensch anders folgt wird, also nicht so wie die Natur. Also wenn man es so für die Hand gibt, gibt man ja irgendwie die Chance, doch etwas anderes was zu machen.
Ja, ja, gut, aber das Verhältnis zwischen Menschen ist ja nicht dasselbe wie zwischen Billardkugeln. Ne? Zum Beispiel, oder sonst irgendwelchen anorganischen Gegenständen. Das bezieht Jung schon mit ein, er hat dann auch noch eine Philosophie der Praxis, also praktische Philosophie, aber auch dort versucht er es auf irgendwelche unmittelbaren Gefühle zurückzuführen. Sympathie zum Beispiel. Also auch das Verhältnis zwischen Menschen soll irgendwie natürlich sein und nicht durch komplexe Vernunftsvorgänge beherrscht. Sondern letztlich zurückführbar auf solche Affekte. Aber verzichten kann er nicht drauf, ne? Also das geht nicht. Also, wir müssen wieder zurück zu Descartes und wir müssen uns fragen, inwiefern wir seine Position jetzt heranziehen und gelten lassen können. Sicherlich in der Hinsicht, dass jedem Bewusstseinsinhalt ein Bewusstsein vorausgesetzt ist. Ja? Das ist ja etwas, was wir bei den Empiristen so quasi gelernt haben, dass sich das nicht vermeiden lässt. Bei Locke, bei Buckley, bei Hume. Ja? Bei Locke, wenn er überhaupt beschreibt den Erkenntnisprozess, ne, auch wenn er ihn empirisch beschreibt oder empiristisch beschreibt, also einen Vorgang, quasi Vorgang in der Erfahrung, dann reflektiert er doch schon auf die eigene Erkenntnis. Ja? Also sein Bewusstsein ist immer schon vorausgesetzt. Ne? Und bei Dacke wird das ja explizit zugegeben. Ne? Der Geist als solcher wird anerkannt. Ne? Der Geist im Unterschied zu den Inhalten, zu den Ideen. Und auch Jung, wie wir gesehen haben, kann das ja nicht wirklich leugnen. Es kommt ja dann letztlich wieder heraus. Über Jung sind wir dann wieder zurückgekommen auf dieses vorausgesetzte Bewusstsein. Und dieses Sum Cogitans hat ja auch insofern in sich, als es nicht bezweifelbar ist. Es ist Voraussetzung jeglicher Denktätigkeit. Und wenn wir es jetzt bezweifeln wollen, dann ist das wieder eine Denktätigkeit und bestätigt schon wieder das vorausgesetzte Sum Cogitans. Das denkende Ich. Wir müssen uns jetzt nur ein bisschen genauer damit beschäftigen, worauf Descartes hier wirklich gestoßen ist, was er damit wirklich erfasst hat. Was ist dieses Unbezweifelbare, das sich wirklich nicht in irgendeiner Weise außer Kraft setzen lässt? Was ist das überhaupt? Wir können auf jeden Fall sagen, dass es kein bestimmter Bewusstseinsinhalt ist. Weder ein sinnlicher, noch ein empirischer, noch ein formaler. Denn von all denen hat Descartes ja gezeigt, dass sie bezweifelbar sind. Er selbst schon. Die sind ja alle bezweifelbar. Also das Unbezweifelbare kann kein Inhalt sein, sondern nur das andere des Inhalts. Die Voraussetzung eines solchen Inhalts. Es bleibt also nur das Bewusstsein als solches über, das kein Inhalt sein kann. Und umgekehrt kann kein Inhalt je dieses vorausgesetzte Bewusstsein sein. Weil wenn das Bewusstsein selber ein Inhalt würde, dann wäre nichts mehr da, was diese Inhalte aufeinander bezieht und in sich weiß. Also, das Bewusstsein ist kein Inhalt und die Inhalte, wie viel sie auch sein mögen und welche Art sie auch sein mögen, sind nicht das Bewusstsein selbst. Diese Unterscheidung müssen wir ganz dezidiert machen. Und damit kommen wir aber jetzt in ein seltsames Verhältnis dieser beiden Seiten. Ja? Weil ja eines das andere nun vollkommen ausschließt. Das Bewusstsein ist nicht Inhalt und der Inhalt und alle Inhalte sind nicht das Bewusstsein. Ja? Sie schließen sich gegenseitig aus. Also sie negieren sich gegenseitig. Und sie negieren sich derart, dass es dazwischen keine vermittelnde Instanz geben kann. Was sollte dann noch Platz haben? Alles, was ist, ist entweder das Bewusstsein selber oder es ist ein Inhalt des Bewusstseins. Es gibt nichts Drittes. Das Dritte ist ausgeschlossen. Und daher gibt es aber auch keine Vermittlung zwischen beiden und keinen Übergang zwischen beiden. Wie soll da eins ins andere übergehen, wenn sie sich nur ausschließen? Also das ergibt jetzt eine seltsame Konsequenz. Wenn kein Übergang stattfindet, dann dürfte das Bewusstsein auch überhaupt keinen Inhalt haben. Ein Bewusstsein ohne Inhalt, was wäre das aber? Das wäre völlige Unbestimmtheit, völlig leer, nichts. Also wenn wir jetzt hineinschlittern in einen solchen Gegensatz von Bewusstsein und Inhalt, der sich konsequent ergibt, wenn man sagt, das eine ist ganz unbezweifelbar, die anderen sind alle bezweifelbar, ne? Dann stellt sich heraus, es dürfte ja überhaupt kein Bewusstsein geben. Ne? Und genauso dürfte es auch keinen Bewusstseinsinhalt geben, weil was soll denn Bewusstseinsinhalt sein ohne Bewusstsein davon? Ne? Das mag außerhalb des Bewusstseins irgendwas sein, aber für uns ist es jedenfalls nichts. Wir wissen überhaupt nicht, was da draußen noch sein kann überhaupt. Ne? Wenn wir es bewusst machen, dann ist schon wieder die Beziehung zwischen beiden da. Aber Bewusstseinsinhalt ohne Bewusstsein ist einfach nichts. Genauso wie Bewusstsein ohne Inhalt nichts ist. Ja? Und trotzdem negieren sie sich gegenseitig. Ja? Sind sie ausgeschlossen voneinander. Also die beiden stehen, ich nenne das immer, in einer unmittelbaren Differenz. Ja? Sie sind unterschieden und zwar unmittelbar aneinander unterschieden. Da gibt es nichts Drittes dazwischen. Es hat keinen Platz, hat nichts Platz dazwischen. Sie schließen unmittelbar negativ aneinander an. Und daher schließen sie sich gegenseitig aus. Aber wenn das so ist und wenn wir bei dieser Differenz stehen bleiben, dann kann es weder einen bewussten Inhalt noch ein inhaltliches Bewusstsein geben. Ja? Dann fällt beides ins Nichts auseinander. Jetzt können wir uns überlegen, wie Descartes die Sache löst. Es sieht eigentlich relativ naiv aus, wie er es löst. Ne? Er macht aus diesem Bewusstsein selbst, aus diesem Sum Cogitans, eine Art von Inhalt, nämlich eine Substanz, eine Sache. Ne? Und dieser Sache oder Substanz, diesem Ding, spricht er nun ein wesentliches Attribut zu, nämlich das Denken. Ja? Das ist das denkende Ding. Ja? Und diese Substanz, diese denkende Substanz, hat jetzt Akzidenzien für ihn. Ja? Und das sind die Bewusstseinsinhalte. Also was immer da auftaucht, da bringt er auch die sinnlichen Inhalte hinein, ne? Spazieren gehen und was weiß ich, essen, trinken, was immer man will. Das sind alles Akzidenzien von dieser Substanz, die eine denkende Substanz ist. Ja? Aber sie bestätigen eben nur, dass die Substanz vorhanden ist. Wir haben gesehen, das heißt nichts darüber, dass da wirklich Dinge außerhalb sind. Sondern es ist nur Vorstellung im Bewusstsein, als solche inhaltlich bezweifelbar, aber die Substanz wird bestätigt, dass es sie überhaupt gibt und dass sie vorausgesetzt ist. Aber nun ist ja diese Substanz mit dem Attribut Denken nicht ausreichend gekennzeichnet. Wir haben ja gerade gesehen, das Denken selber, dieses Bewusstsein, ist ja gerade nichts. Ist kein Inhalt. Und die Substanz selber, ohne dass sie eine denkende oder eine ausgedehnte ist, bei Descartes, die Substanz selber ist auch keine Bestimmung. Sie soll durch das Denken erst bestimmt werden, dass sie eine bestimmte Substanz ist. Jetzt ist aber das Denken selber keine Bestimmung, sondern genau diese Unbestimmtheit. Also haben wir hier trotzdem wieder anstatt einer Res Cogitans eine bloße Unbestimmtheit. Und der stehen jetzt die Akzidenzien gegenüber, die sind bestimmt. Ja? Aber damit stehen wir schon wieder in der unmittelbaren Differenz. Unbestimmtheit auf der einen Seite, Bestimmtheit auf der anderen Seite. Schließen sich gegenseitig vollkommen aus. Ja? Also so einfach lässt sich das nicht lösen. Wir geraten sofort wieder nur mit anderen Termini in diese unmittelbare Differenz hinein. Die Substanz selber ist völlig unbestimmt und die Inhalte sind ihr entgegengesetzt. Also ihre Akzidenzien, ihre zufälligen Zustände. Für Descartes ist allerdings klar, dass beides aufeinander bezogen sein muss. Dass es nur zusammen wirklich ein Sum Cogitans ist, eine denkende Sache. Ein denkendes Ich. Also es muss aufeinander bezogen sein, was gerade die Frage ist, wie kann es denn überhaupt aufeinander bezogen sein? Ne? Und auch hier hat Descartes eine Antwort, nämlich durch Gott. Wir haben gesehen, er schließt vom Sum Cogitans noch auf ein übergeordnetes Prinzip und das ist Gott. Ne? Und Gott ist nun der Schöpfer aller endlichen Substanzen, ne? Und er ist auch die Quelle der ewigen Wahrheiten im Denken, im Ich, ja, im Sum Cogitans. Von Gott her haben wir eingeborene Ideen. Ja. Der hat es uns eingepflanzt, diese formalen Wahrheiten. Und Gott ist genauso daran schuld, dass wir andere sinnliche Inhalte auch haben, weil er uns ja mit einem Körper verbunden hat. Ja. Also können wir das Ganze vermitteln, diese unmittelbare Differenz vermitteln durch das übergeordnete Prinzip Gott. Von dem auch die äußeren Dinge geschaffen sind, ne, die uns dann beeinflussen können, weil uns Gott mit einem Körper verbunden hat. Das Problem dabei ist nur, ich komme da nicht ganz zum Kern, dass der vermeintlich positive Gottesbegriff von Descartes in Wirklichkeit aus lauter Negationen von endlicher Bestimmtheit besteht. Ne? Also der ist nicht wirklich positiv und ein drittes, das man hier voraussetzen kann. Sondern, wenn Sie im Diskur nachlesen, da sind Bestimmungen drin, unendlich, ewig, unwandelbar, allwissend, allmächtig. Ja? Ich habe das schon mal zitiert am Anfang bei Descartes. Ja? Unendlich ist eine, also er meint hier aktual unendlich, dass wirklich die vollkommene Gesamtheit eingeschlossen ist, ist eine Negation von Endlichkeit in dem Fall. Ganz deutlich auch vom Wort her. Ewig ist die Negation der Zeitlichkeit, dass etwas zeitlich sich verändern kann, vergänglich ist. Zugleich dann unwandelbar. Das ist immer dasselbe. Das ist auch wieder eine Negation. Diese Totalansprüche, allwissend und allmächtig, sind auch nicht mehr inhaltlich einzuholen. Das ist etwas, was wir uns nicht mehr vorstellen können. Ganz unbestimmt. Wir können uns zwar ein Wissen vorstellen und eine bestimmte Macht vorstellen, aber dass sie vollkommen ist, total ist und keine Grenzen hat, das geht ins Unbestimmte. Also es sind hier keine positiven Inhalte vorhanden. Wenn wir jetzt noch die Causa sui heranziehen, Grund seiner selbst zu sein, dann ist das wieder nur zuerst einmal ein Gegensatz zur Abhängigkeit von anderen. Wir sind nicht von anderen, also Gott ist nicht von anderen abhängig. Alles Bestimmte ist von anderen Bestimmten abhängig. Gott nicht. Also ist auch hier eine Negation des Endlichen. Und wenn wir das Ens Perfectissimum heranziehen, das also Causa Sui sein soll, also dieser ontologische Gottesbeweis, weil Gott alle Realitäten in sich hat, die sind überhaupt sein, dann ist damit auch nur gemeint, unbestimmt alles. Ens Perfectissimum meint alles schlechthin, was positiv vorhanden ist, auch wieder nichts, was wir wirklich fassen könnten. Lauter Negationen. Und wenn wir jetzt noch dazu die Bestimmung nehmen, er soll rein geistig sein, also ein rein geistiges Prinzip, was auch noch auftritt dort, dann kommen wir geradewegs zurück auf die Unbestimmtheit des Sunkovidant selbst. Es unterscheidet sich überhaupt nicht mehr von der Unbestimmtheit des Denkens, auf das wir gerade vorher gestoßen sind. Also mit diesem Gottesbegriff denkt im Grunde genommen das Sunkovidant nur seine eigene Unbestimmtheit. Es bleibt in sich selbst. Ich kann diese beiden Unbestimmtheiten nicht mehr unterscheiden voneinander. Sie fallen vollkommen in eins zusammen. Wenn sie jetzt aber zusammenfallen, dann kann Gott nicht mehr das Dritte sein zwischen der Unbestimmtheit und der Bestimmtheit. Er kann nicht vermitteln zwischen dem einen und dem anderen. Sondern er fällt selbst bloß auf die eine Seite zurück, in die Unbestimmtheit. Und dort haben wir alles versammelt jetzt, das ist ein Providenz und Gott. Und die bestimmten Inhalte stehen auf der anderen Seite. Und wir sind wieder in der unmittelbaren Differenz. Also so kann die Vermittlung nicht geleistet werden. Einerseits ist es richtig, was Descartes hier macht. Durch den methodischen Zweifel kommt er überhaupt zu dem Unterschied, dass das Bewusstsein selbst kein bestimmter Inhalt ist. Aber andererseits kommt er über diese unmittelbare Differenz dann nicht hinaus. Genau genommen, wenn er wirklich konsequent wäre. Er macht da ein paar so Tricks, um sich darüber hinwegzuschwindeln, aber wenn man das genau ansieht, dann gelingt das nicht. Er bleibt in dieser unmittelbaren Differenz stecken und kann daher überhaupt nicht erklären, warum wir überhaupt einen Bewusstseinsinhalt haben. Warum gibt es ein inhaltliches Bewusstsein und bewusste Inhalte? Warum können diese beiden Seiten überhaupt zusammenkommen? Und um das zu erklären, können wir also nicht da oben beginnen, bei dieser dünnen Luft des reinen Denkens, wo Descartes dazu sagt, wir könnten ohne Leib viel besser denken, wenn wir nur Geister wären, sondern wir müssen uns überlegen, was die Bedingungen dafür sind, dass faktisch beides immer schon beisammen ist. Das steht ja dieser Aporetik gegenüber. Abgeleitet wäre jetzt, dass wir überhaupt keinen Bewusstseinsinhalt haben dürften. Faktum ist aber, dass wir ununterbrochen einen haben. Und die wir schon gehabt haben, sonst könnten wir nicht einmal auf dieses Problem stoßen. Also die beiden Seiten müssen wir jetzt unterscheiden und müssen eben von der wirklichen Beziehung zwischen Bewusstsein und Inhalt ausgehen und versuchen von dort her, von dieser Wirklichkeit her, auf die Voraussetzungen zu reflektieren und zu klären, was dahinter steht. Das ist dann eigentlich der kantische Weg. Und den bringe ich dann nächstes Mal. Danke.